Ja, ich möchte euch wiederum Gnaden und Frieden von Gott wünschen, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute 1. Könige 19 von Vers 1 bis Vers 18. Kurz zum Hintergrund, der Prophet Elia hat sich mutig dem gottlosen König Ahab und der Anbetung des Götzen Baals in Israel entgegengestellt. Es kommt zu dieser großen Entscheidung am Berg Karmel. Ich denke, wir kennen alle diese Erzählung, diese Geschichte, dieses Ereignis. Und an diesem Berg Karmel hat Gott sich als der wahre und lebendige Gott erwiesen und Baal als wirkungslos und tot. Sie haben ihn angerufen, angefleht, sie haben sich blutig gemacht und getanzt und so ein Bohai aufgeführt. Doch Baal ist tot und konnte nicht helfen. Daraufhin tötet Elia mit der Hilfe des Volkes die Propheten des Baals und hebt die Dürre im Land Israels auf. Doch der Feind Gottes gibt sich nicht geschlagen, sodass Elia flieht und in große Verzweiflung gerät. Und da ist heute unser Text und wir lesen Gottes Wort, 1. Könige 19, von Vers 1 bis 18. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Der stand auf, aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer starker Wind, der die Berge zerreißt und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Wer von dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Bund ihn nicht geküsst hat. Wir beten noch eben. Himmlischer Vater, wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren, dein Geist sei unser Lehrer. Und wir bitten dich, dass du uns Christus vor Augen stellst, seine Größe und Majestät, und uns zur Ruhe bringst in deinem Wort und in deinen Verheißungen. Amen. Die Zeit unter dem König Ahab und seiner Frau Isabel war mit die dunkelste Zeit und die dunkelsten Stunden in der Geschichte Israels. Es begann alles damit, nachdem sich das Königreich geteilt hatte, das haben wir in der letzten Woche angeschaut, begann es damit, dass der König des Nordreiches, der Jerobeam, Anbetungsstätte in Israel aufgerichtet hat. Er richtete sie auf aus Sorge. Er hatte Sorge, dass, wenn die jährlich anstehenden Feste in Jerusalem stattfinden, dass seine Bewohner aus Verpflichtung Gott gegenüber und auf Gottes Gebot hin immer wieder nach Jerusalem pilgern würden und dass es dort vielleicht zu einer Versöhnung unter den Stämmen kommen würde und sie sich von ihm abkehren würden und zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückkehren würden. Und um das zu verhindern, baut er Anbetungsstätte in Israel auf, einen eigenen Gottesdienst, eigene Gottesstätte oder Anbetungsstätte, eigene Priester setzt er ein, um sie bei sich zu halten, um seine Macht zu erhalten. Und die nachfolgenden Könige nach Jerobeam geben dem Götzendienst in Israel immer mehr Raum. Und es werden auch stattdessen parallel nicht nur diese Anbetungsstätte für Gott, die dort sich befinden, sondern sie bauen Anbetungsstätte für Götzen auf. Doch hatte zu der Zeit die Anbetung Gottes, des wahren Gottes, Jahwes, doch einen gewissen Raum in Israel. Doch mit dem König Ahab und seiner Heirat mit Isabel ändert sich vieles grundlegend in Israel. Sie ist diejenige, die den Baalskult zur Staats-, zur Volksreligion erhebt und die anderen Religionen, beziehungsweise die wahre Religion, den wahren Glauben an Jahwe, den wahren Gott, ja, sag ich mal, unter Strafe stellt und die Diener und Priester Jahwes verfolgt und ermordet. Wer war Baal? Wer war dieser Götze Baal? Baal war ein Gott des Sturmes. Seine Waffe waren die Blitze und sein Segen, der Regen, den er den Leuten spendet. Und gerade in diesen Regionen, die noch karger sind als unsere Region hier im Westen, war das Volk angewiesen auf den Regen. Und man hat gesehen, dass vom Regen das Leben abhängt, die Speise abhängt, der Erhalt abhängt. Quasi der Anspruch Baals, dass er der Gott des Lebens ist, der Leben spendet und Leben gibt. Und dann sehen wir auch, wenn wir uns die Geschichte Elias in Erinnerung rufen, da kommt ja häufig, ne, Regen, Hungersnot, Essen, ganz häufig sind diese Wunder und diese Dinge in der Geschichte Elias vorzufinden, weil es gerade um diese Auseinandersetzung geht. Wer ist der wahre Gott? Ist es Baal oder ist es Jahwe, der Gott Israels? Durch die Dürre für 3 Jahre im Land Israel hat Gott deutlich gezeigt, dass er allein der wahre Gott ist. Die Baalspropheten konnten anbeten, konnten tun, was sie wollten. Sie konnten den Regen nicht erbeten. Ihr Gott war wirkungslos. Und dann kommt es zu diesem Tag der Entscheidung. Gott gegen Baal, der wahre Gott Israels und Baal dort am Karmel. Und dieser Sturmgott mit dem Blitzen als seine Waffe, der kann kein Feuer entfachen. Ja, er kann keine Blitze schleudern, er kann kein Feuer entfachen und keinen Regen bringen. Das Leben kommt alleine von Gott. Wie ich schon gesagt habe, Israel und Elia, sie fangen im Anschluss die Propheten Baals und töten sie. Gott hebt die Dürre in Israel auf und bringt Regen. Jetzt denkt man, so eine große Schlacht gewonnen. Jetzt ist doch alles gut. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt kann eine Umkehr stattfinden. Jetzt können wir Gott wieder dienen und Gott nachfolgen. Doch der Feind gibt sich damit nicht geschlagen. Er hat eine verheerende Wunde davon getragen, aber er ist nicht tot. Sodass Elia sich die Frage stellt, Gott, hast du noch die Herrschaft? Gott, hast du noch die Kontrolle? Gott, hast du dein Volk noch im Blick? Wir wollen uns heute diesen Text unter der Überschrift betrachten. Gottes Wort bestimmt die Geschichte seines Volkes. Gottes Wort bestimmt die Geschichte seines Volkes, auch wenn dir Widerstand entgegenschlägt, ist unser erster Punkt. Vers 1 bis 3. König Ahab, der hat alles mit angesehen. Er hat gesehen, wie dieser Wettkampf zwischen Gott und Baal stattgefunden hat. Er hat gesehen, wie alle Propheten hingeschlachtet wurden von Baal, wie Elia sie tötete. Und jetzt geht er zurück nach Hause und er berichtet. Aber er berichtet nicht davon, dass Gott einen großen Sieg davongetragen hat, dass Gott triumphiert hat und dass Gott der wahre Gott ist, sondern er kommt und erzählt, meine Frau, da ist dieser Elia, dieser böse Elia, und er hat deine Propheten hingeschlachtet. Ja, es ist ein Haushalt, wo die Frau die Hosen anhat. Sie ist die heimliche Regentin in Israel. Und als sie diese Botschaft hört, dass ihre Religion angegriffen wurde, ihr Gott angegriffen wurde und ihre Propheten getötet wurden, ja, dann wütet sie. Man könnte meinen, diese Frau, sie muss diese öffentliche, deutliche Niederlage ihres Gottes oder ihres Götzen anerkennen. Es gibt doch gar keine andere Möglichkeit. Es ist doch so offensichtlich, dass Gott gesiegt hat. Es ist so deutlich, dass Gott der Sieger ist. Wie kann man dann noch Widerstand leisten? Man muss doch aufgeben. Vielleicht kennst du diesen Gedanken von dir selber auch. Vielleicht in Bezug auf das Evangelium. Du denkst dir, das ist doch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Wenn Menschen das hören, sie müssen das doch glauben. Das ist doch so offensichtlich wahr. Und das muss man doch nur ergreifen können und fassen können und glauben können. Wie kann man sich dagegen widersetzen? Das ist doch die schönste Botschaft der Welt. Wir haben diese wunderbare Kraft des Evangeliums erlebt, wie sie unser Leben umgestaltet, erneuert und uns Leben geschenkt hat, dass wir die Wahrheit erkannt haben. Auf einmal ergibt die ganze Welt Sinn. Und so scheint die Botschaft der Rettung in Jesus Christus so offensichtlich. Und wir können nicht verstehen, wie jemand diese Botschaft ablehnen kann. Und dann denken wir vielleicht auch noch, wenn ich dem Menschen vielleicht das perfekte Argument bringen würde, dann würde ich ihn überzeugen, dass er an Jesus Christus glaubt. Ich muss nur die richtige Stelle finden, wo ich ihm ansetze und ihm das richtige Argument liefern, dann wird er Glauben finden. Aber hier bei Isabel lernen wir, wie böse das menschliche Herz ist und wie verblendet der Mensch ist und wie sehr er sich gegen die Wahrheit sträubt. In 2. Korinther 4 wird uns mitgeteilt, ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Die Bibel berichtet uns, dass der Mensch einen großen Widerstand gegen Gott und Gottes Wahrheit hat, aber dass es auch noch einen Widersacher, einen Feind, den Satan gibt, der die Menschen in der Finsternis hält, der ihren Blick verdunkelt, den Gott dieser Welt. Bei Isabel sehen wir dem Bösen sehr tief in die Augen. Sie hat wirklich einen innenliegenden Wut und einen Ärger gegenüber dem Gott Israels. Sie hat einen Eifer gegen Gott. Und jetzt hat sie diese Wut auch gegen den Propheten Gottes, gegen Elia. Sie lässt durch einen Botschafter die Nachricht an Elia überbringen, dass er den nächsten Tag nicht überleben wird. Sie wird ihn umbringen lassen. Was bezweckt Isabel mit dieser Botschaft? Man würde können ja denken, es ist ja dumm, sowas mitzuteilen. Das hätte sie ja heimlich machen können. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht hat sie durch die Niederlage am Karmel einen gewissen Einfluss verloren und wollte Elia einfach aus dem Land vertreiben. Oder wollte sie deutlich offen proklamieren, dass ein Todesurteil ausgesprochen wird über Elia. Wir wissen es nicht genau, was ihre Intention mit dieser Botschaft ist. Doch diese Botschaft, sie kommt bei Elia an. Er sieht diese Nachricht und er geht weg, um sein Leben vor dieser Frau zu retten. Er flieht aus Jezreel, das war auch ein Ort, wo die Könige Israels immer wieder residierten, aus dem Norden Israels nach Beersheba. Beersheba wird in der Bibel immer wieder als südlichste Stadt in Israel beschrieben. Das heißt immer wieder von dann im Norden bis Beersheba, da erstreckt sich das Land Israel. Es ging von seinen Grenzen noch darüber hinaus, aber es war die letzte große Stadt, bevor dann die Wüste Negev kommt. Er flieht in die letzte Ecke Israels. Das ist wie wenn du in Gummersbach gesucht wirst und du entschließt dich, ich verstecke mich in Rügen oder in Passau. Also wirklich auf der anderen Seite, im anderen Eck Deutschlands. Jetzt geht es um den Beweggrund für die Flucht von Elia. Und hier gibt es einen Unterschied in den Manuskripten der Bibel, die wir haben aus diesem Text. Und auch die gerade zugehört haben und mitgelesen haben und vielleicht eine Elberfelder Übersetzung haben, die werden im Vers 3 einen Unterschied sehen. In meiner Übersetzung heißt es, und als er das sah, in anderen Übersetzungen, auch in der Elberfelder, steht, da fürchtete er sich. Ja, also als er diese Botschaft hört, da sagt einer, die eine Übersetzung sagt, da sah er etwas, die andere Übersetzung sagt, er fürchtet sich und flieht aus Furcht. Man könnte denken, das ist hier eine Kleinigkeit, aber hier wird schon oft die Grundlage dafür gelegt, wie das Verhalten von Elia in diesem Text interpretiert wird. Viele interpretieren diesen Moment von Elia als eine Zeit der Schwäche im Leben von Elia und eine Flucht vor dem Auftrag Gottes. Also dass Elia hier quasi Jona gleicht, der sich dem Auftrag entzieht und Gott entflieht, seinen Auftrag nicht weiter fortführen möchte. Und die Frage von Gott in Vers 9 und Vers 14 an Elia, was tust du hier, Elia, wird dann mit diesen Ohren gehört, dass man sagt, Gott macht hier einen Vorwurf an Elia. Quasi so in die Richtung, Elia, du bist hier am falschen Ort. Du bist deiner Berufung entwichen, du musst wieder in den Norden zurückgehen. Gott muss quasi den vom Weg abgekehrten Elia wieder auf die Spur bringen und wieder an den richtigen Ort tragen. Und wir können viel von dem abgewinnen, wenn wir sehen, dass Männer Gottes auch fallen, weil wir denken, die sind genauso schwach wie wir. Sie fallen und zeigen Schwäche und sind uns da so ähnlich. Und da neigen wir auch dazu, dass wir in dieser Art auch diesen Text interpretieren. Doch ich möchte heute mit euch einen etwas anderen Blick auf die Reise von Elia zum Berg Horeb werfen. Nicht einen Blick der Schwäche und des Versagens, sondern ein Blick auf das Ringen von Elia darum, ob Gott sein Wort hält, ob Gott seine Bundesversprechen hält und ob Gott seine Verheißung überhaupt erfüllen kann. Ein Ringen darum, ob Gott noch Gott ist und ob Gottes Wort zählt. Zurück zu Vers 3. Ein Prinzip bei der Entscheidung, welche die Lesart, wenn wir unterschiedliche Manuskripte haben, ist die Frage, welcher von diesen beiden Übersetzungen oder der beiden Manuskripte der schwierigere in der Übersetzung oder im Verständnis ist. An dieser Stelle ist der Begriff fürchten die einfachere Lesart. Ja, Elia hört eine Botschaft, er fürchtet sich und flieht. Das scheint so einfach und natürlich zu sein. Und die schwierigere Übersetzung scheint hier zu sein, dieses Sehen. Elia sah das und dann geht er. Und das spricht hier eher für die Übersetzung, dass man sagt, hier ist wirklich eher gemeint, dass Elia etwas sieht und deshalb flieht, weil es das die kompliziertere Übersetzung ist. Man würde quasi einen Text nicht schwieriger machen, man würde eher dazu neigen, einen Text einfacher zu machen. Ja, was ist es, was Elia sah und was ihn bewegt, aus Jezreel zu fliehen? Ist es die Angst vor dem Tod, ist die Frage. Und ich denke, dass es das nicht ist. Es ist vielmehr so, dass Elia realisiert, dass der große Sieg über Baal am Berg Karmel nicht die Wirkung hatte, wie er es erhofft hatte. Er dachte, mit diesem großen, offensichtlichen Sieg ist die Schlacht geschlagen, damit ist alles beendet, damit ist offensichtlich, dass Gott wahrer Gott ist. Aber das Böse ist nicht geschlagen. Es erhebt sich, als ob nichts geschehen ist. Es gab keine Wendung bei Ahab, keine Wendung beim Volk Israel. Sie machen alle weiter in ihrem Abfall von Gott und in ihrem Götzendienst. Und alles wird seinen Weg weitergehen und jetzt werden sie ihn auch noch töten, den letzten Propheten in Israel. Und dann hat Baal wirklich gewonnen. Dann sind alle Stimmen, die sich gegen Baal erheben, tot gemacht. Es ist alles vergeblich. Dieses Ringen darum, ob alles vergeblich ist, das ist das, was Elia in die Wüste treibt. Und die Wüste ist der Ort der Einsamkeit und der Begegnung mit Gott. Er macht sich auf in die Wüste Richtung des Horebs. Es treibt ihn zu diesem Ort des Bundesschlusses mit Gott, wo Gott sich seinem Volk offenbart, seinem Volk begegnet und einen Bund mit seinem Volk schließt. Lieber Bruder, liebe Schwester, kennst du das aus deinem Leben? Wenn Satan so übermächtig in unser Leben zurückdrängt? Sei es in der Erziehung deiner Kinder, sei es in deinem Eheleben, deiner Heiligung, egal in welchem Bereich deines Lebens, wo du Fortschritt und Sieg gesehen hast und plötzlich kommt das Böse durch die Hintertür wieder hinein. Vorne aus der Tür rausgeworfen, direkt kommt es hinten wieder rein. Der Feind gibt nicht so schnell auf, wie wir es gern hätten. Er kehrt häufig mächtig zurück. Joel Beaker zählte zu unserer Studieneröffnung im letzten Jahr ein Gleichnis, das sich in meiner Erinnerung sehr festgesetzt hat. Es war einmal ein Bauer, der pflanzte Obst an und plötzlich merkte er, dass nachts immer wieder ein Dieb kommt und ihm seine Ernte stiehlt. Immer wieder wird er nachts bestohlen und er sucht nach einer Lösung, wie er das angehen kann. Er kommt dem Dieb nicht auf die Schliche und dann fällt ihm eine Sache ein. Er bringt ein Schild an seinem Feld und schreibt drauf, Eine Frucht ist vergiftet. Wer davon isst, der riskiert sein Leben. Scheinbar gute Lösung, oder? Und wirklich, in dieser Nacht wird ihm nichts gestohlen. Seine Ernte ist erhalten geblieben. Aber dann macht er eine schlimme Entdeckung. Er geht hin und auf diesem Schild wurde was durchgestrichen und verändert. Da steht nämlich jetzt, 2 Früchte sind vergiftet. Da denkt man, man hat so eine bedeutende Schlacht geschlagen und der Feind muss besiegt sein. Man hat ihn ausgetrickst, man hat ihn überlistet. Und dann kommt der Feind noch viel stärker durch die Hintertür wieder zurück. Und wie das ermüdet und aufzehrt, oder? Ich denke, du kennst das. Und so hat es auch den Propheten Elia ermüdet, kraftlos und erschöpft gemacht. Und wir schauen weiter auf Vers 4 bis 8, wenn du kraftlos und erschöpft bist. Elia zieht in die Wüste hinein, den Ort der Abgeschiedenheit zur Begegnung mit Gott. Er will, dass Gott über sein Leben verfügt. Er geht eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Und nach dem Tag der Hitze, also wir können uns eine Wüstenwanderung bestimmt alle vorstellen, der Trockenheit und der Mühe, setzt er sich unter einen Ginsterstrauch. Und Ginstersträuche, das waren übliche Orte, wo man sich in der Wüste, ja, wo man Pause machte, wo man vielleicht auch übernachtete. Ein Ort, wo einem vielleicht ein bisschen wo man ein bisschen vor dem Wind und vor dem Wetter geschützt ist. Durst und Erschöpfung verstärken seine innerliche Verzweiflung, sodass er Gott bittet, Gott, nimm du mein Leben. Gott, nimm du mein Leben, nicht Isabel soll mein Leben haben. Du sollst über mein Leben verfügen. Sie soll keinen Sieg davon tragen. Gott, du sollst mein Leben bestimmen. Sie soll sich bloß nicht damit brüsten, dass sie die Propheten Gottes umgebracht hat und triumphiert hat. Doch wir hören auch die Verzweiflung und die Kraftlosigkeit heraus in seiner Erschöpfung, wo er sagt, es ist genug. Der Weg hat ihn aufgezehrt, der Kampf hat ihn aufgerieben. Es kann sein, dass Elia bereits in einem höheren Alter ist an dieser Stelle und mit der Aussage, ich bin nicht besser als meine Väter meinte, ich bin schon alt geworden. Ich habe genug gearbeitet, ich habe es nicht verdient, ein noch längeres Leben zu haben. Herr, nimm du jetzt mein Leben, ich übergebe es dir. Ich will nicht in der Hand dieser Frau sterben. Und in dieser Stimmung schläft Elia ein. Doch wir sehen und lesen hier, der wird geweckt durch einen Engel, der ihn auffordert, aufzustehen, zu essen und quasi keine Pause zu machen. Er soll weiterziehen. Elia schläft wieder ein und wird wieder geweckt. Er wird aufgefordert, steh auf, iss und zieh weiter. Ja, herrlich zu sehen, wie Gott hier in seiner Güte seinem Propheten, seinem Diener begegnet, in Güte und Liebe. Der ist durch die Übermacht des Feindes und durch Hitze und Durst verzweifelt und Gott richtet ihn durch seine guten Gaben wieder auf, so dass Elia seine Reise fortführen kann. Gott will Elia zu dem Ort der Begegnung, dem Ort des Bundesschlusses mit Israel bringen. Wie Mose damals 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Horeb verbrachte in Gemeinschaft mit Gott, so wandert jetzt Elia 40 Tage und 40 Nächte in der Stärkung Gottes zur Begegnung mit Gott. Gott richtet seinen Knecht auf und Gott versorgt ihn. Wir sehen hier keinen Vorwurf Gottes an Elia, sondern Gott stärkt ihn, er hält ihn, richtet ihn auf und führt ihn in seine Gegenwart. Jahwe, der Gott Israel, ist ein Gott des Lebens. So wie er in der Dürrezeit Elia schon versorgt hat durch die Raben, wie er Elia versorgt hat durch dieses Wunder, dass bei dieser Frau in Sidon das Öl und das Mehl nicht ausgegangen ist, so versorgt er ihn auch jetzt. Jahwe ist der lebendige Gott, er richtet auf und stärkt, wenn wir am Leben ermatten. Gehen weiter, Vers 9 bis 18, wenn du dich fragst, ob Gott noch die Kontrolle hat. Gott zeigt nicht nur Güte und Liebe in der Versorgung von Elia, sondern auch, wie er seelsorgerlich mit Elia umgeht an dieser Stelle. Er führt ihn zum Gottesberg, zum Ort der Begegnung. Und hier darf Elia seine Last und seine Not vor Gott ausbreiten. Gott stellt ihm die Frage, was willst du hier, Elia? Wie ich schon gesagt habe, viele lesen diese Frage als einen Vorwurf Gottes an Elia, dass Elia vom Weg abgekommen ist, dass er am falschen Ort ist, dass er seinen Auftrag vergessen hat, dass er eigentlich zurück in die Konfrontation muss. Liebe Geschwister, vielmehr sehe ich hier einen Gott, der seinen Knecht einlädt, seine Last vor Gott abzuwerfen. Und Römer 11, was wir heute gelesen haben, hilft uns bei der Interpretation, weshalb Elia zu diesem Berg Horeb gewandert ist, was er dort macht. In Römer 2b heißt es, 11, Vers 2b heißt es, oder wisst ihr nicht, wie die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht? Das heißt, was Elia macht und wieso Elia gekommen ist, Elia reist zum Berg Horeb, um das Volk Israel vor Gott anzuklagen. Was ist seine Anklage? Was bringt er vor Gott? Er sagt, wir lesen es hier, zweimal wiederholt er es. Er sagt, die Kinder Israels haben deinen Bund, Gott, verlassen. Und das ist sichtbar darin, dass sie deine Altäre niedergerissen haben, deine Propheten umgebracht haben und jetzt am Ende auch mich, den letzten Zeugen, töten wollen. Elia ist verzweifelt, ja, er ist depressiv. Aber nicht, weil sein Leben in Gefahr ist, sondern weil Gottes Bund und Gottes Ehre unter seinem Volk mit Füßen getreten werden. Es ist ein Aufrufen zu Gott. Gott, interessiert es dich nicht, was dein Volk hier treibt? Dass sie sich von dir abgekehrt haben und den Götzen dienen? Interessiert dich das nicht, Gott? Du bist doch der Gott, der einen Bund mit uns geschlossen hat, der uns Verheißungen gegeben hat, der uns erhalten will. Und hier sind alle weg von dir und euch der Letzte werde auch noch getötet. Interessiert dich dein Bund, Gott, nicht? Du hast doch gesagt, dass du unser Gott bist und wir dein Volk und wie du mit uns umgehen wirst, wenn wir gegen dich sündigen. Ich möchte aus 5. Mose 4, ab Vers 15 lesen, was Gott bei seinem Bundesschluss mit Israel sagen würde, wie er mit ihnen umgehen würde, wenn sie gegen ihn sündigen und wie er insgesamt auch mit seinem Volk handeln wird. 5. Mose 4, ab Vers 15. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines Vogels, der im Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel erhebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer der Himmel anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern oder in dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Vers 23, so hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr dein Gott dir verboten hat. Denn der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was Böses in den Augen des Herrn eures Gottes, dass ihr ihn erzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch auf, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Vers 29. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich all diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Das hatte Gott gesagt, das würde geschehen, wenn sein Volk in dem Land angekommen ist und was über sie kommen würde, wenn sie ihn verlassen würden. Und jetzt ist dieses Volk in diesem Land und es übertritt Gottes Bund. Und selbst nach diesem heftigen Sieg Gottes am Berg Karmel geht es weiter wie zuvor. Und steht Gott noch zu seinem Wort? Steht Gott noch zu seinem Bund? Steht Gott noch zu seinen Verheißungen? Kann man sich auf Gottes Wort verlassen? Gott hatte versprochen, dass er den Götzendienst seines Volkes strafen wird, und dass er aufgrund seiner Versprechung an die Väter, an Abraham, Isaak und Jakob, sein Volk niemals aufgeben wird. Hat Gott sein Volk und seinen Bund noch im Blick? Oder darf das Böse schalten, walten und am Ende siegen? Ist das möglich? Lieber Bruder, liebe Schwester, kennst du diese Not von Elia, die er in seinem Herzen trägt? Ist dein Herz auch erschüttert über die Gottlosigkeit unter denen, die sich heute Kirche nennen? Gegenwärtig findet der evangelische Kirchentag oder die Kirchentage in Hannover statt. Und es ist völlig entweiht worden, völlig zerstört worden. Es ist eine politische Veranstaltung und ein Ausdruck der sexuellen Verwerfung. Dort wird gepredigt über Klimawandel, gerechte Prostitutionspolitik, Polyamorie. Es gibt einen Marktplatz der Geschlechtervielfalt. Es wird darüber diskutiert, wie gendersensibel Kirchenlieder sind. Sie nennen sich Kirche und verspotten doch den lebendigen Gott. Wie siehst du auf das, was sich Kirche nennt? Wie siehst du auf das, dass Menschen sich Christen nennen und sich doch von Gott abwenden und Götzen dienen? Bist du mit dem Eifer Elias auch um dein eigenes Leben besorgt? Dass Jesus Christus durch dich geehrt wird und deutlich gesehen wird unter den Menschen. Eiferst du doch um Gottes Ehre in deinem Leben und in der Gesellschaft, in der Gemeinde? Gott antwortet auf die Anklage von Elia mit einer Epiphanie, einer Gotteserscheinung. Und jetzt ist die Frage, was ist die Lektion Gottes damit, dass Gott nicht in diesem gewaltigen Wind, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer an Elia vorbeizieht, sondern in diesem sanften Windhauch seine Stimme hörbar wird. Was ist die Lektion hier drinne? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, doch ich denke, die plausibelste ist, dass Gott dem Elia deutlich machen möchte, auf welche Art und Weise Gott mit seinem Volk umgehen wird. Elia, er hatte erwartet, dass Gott mit einem großen Ereignis, mit diesem Sieg am Berg Karmel, letztendlich einen Sieg heraufführt, wo Gott in einem großen Eingreifen seine Macht zeigt und den Sieg ausführt. Doch er musste sehen und merken, dass das Böse wahrhaft böse ist und dass der Unglaube nicht durch Zeichen und Wunder zerstört werden kann. Doch Gott zeigt ihm, dass Gott im Stillen wirksam ist. Gott macht ihm deutlich, dass er in der Stille, nicht in den großen Ereignissen, sondern in der Stille und in der Wirksamkeit seines Wortes seine Ziele ausführen wird. Gott wird mit Israel zu seinem Ziel kommen, weil Gottes Wort zu seinem Ziel kommen muss. Und Gott wirkt auf verborgene Art und Weise. Ich denke, du und ich können gut Elia verstehen an dieser Stelle. Wir erwarten auch in unserem Leben immer wieder diese großen Siege, diese großen Ereignisse. Wir denken, wenn wir das einmal durchbrochen haben, dann haben wir die Lektion gelernt. Oder dann sind gewisse Probleme gelöst und dann werden sie nie wieder auftreten. Wir erwarten auch diese genialen Dinge, diese genialen Ereignisse, die unser ganzes Leben umkrempeln werden. Was Gott aber hier sagt, ist, ich wirke nicht auf diese Art und Weise, sondern ich wirke im Stillen. Und ich wirke durch mein Wort, das wirksam ist und sein Ziel erreichen wird. Der christliche Glaube, er baut nicht wie der Baalskult auf große Ereignisse, auf Partys, auf großes Getanze und laute Musik. Der christliche Glaube ist in dieser Nüchternheit, in dieser Einfachheit, im Vertrauen auf Gottes Wort und dass Gott sein Wort in Erfüllung bringt. Wenn wir auf die Antwort Gottes auf Elias Anklage gegen Israel achten, merken wir, dass wir den Text falsch lesen, wenn wir Elias Versagen als Leitgedenken dieses Textes verstehen oder es so lesen, dass Gott hier eine Rüge an Elia ausstellt. Achtet darauf, wie Gott auf die Anklage gegen das Volk Israel reagiert und wie er antwortet, Vers 15 bis Vers 17. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben und Elia, den Sohn Safats von Abel Michola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Gott fordert Elia auf und sagt, Elia, du sollst dein Prophetenamt weiter ausführen. Du sollst Menschen einsetzen, die Gott gebrauchen wird, um sein Wort auszuführen. Er soll als erstes einen ausländischen König einsetzen, dann soll er einen König in Israel salben und er soll einen Nachfolger ausbilden oder Nachfolger ausbilden und salben. Was Gott damit zum Ausdruck bringt, Elia, mein Ratschluss und meine Heilsgeschichte, sie ist auf lange Sicht angelegt. Es wird nicht in Kürze oder ganz einfach geschehen, sondern es wird noch seine Zeit brauchen, bis ich meinen Ratschluss mit dem Volk Israel, mit der Welt herausgeführt habe. Aber du kannst dich darauf verlassen. Ich werde reagieren. Ich handle entsprechend meines Wortes und ich werde zu meinem Ziel kommen. Es wird über das Leben von Elia hinausgehen. Also er muss auch einen Nachfolger salben. Doch Gott wird zu seinem Ziel kommen. Und Gott sagt, ich werde den Götzen des Israels heimsuchen. Ich werde diejenigen, die Götzen anbeten, die werde ich töten lassen, sei es durch diesen ausländischen König, sei es durch Jehu, den König Israels, oder am Ende durch Elisa. Aber dann ist die Frage, aber wird dann am Ende nicht das ganze Volk Israel ausgelöscht? Ist Elia nicht der einzige Gerechte übrig geblieben in Israel? Wenn er stirbt und alle anderen getötet werden, weil sie Götzen anbieten, wer bleibt denn noch übrig? Wer wird überhaupt noch Gott anbeten? Wer wird Gott überhaupt noch dienen? Ist es nicht so, dass keiner das Gesetz Gottes erfüllt und alle vom Gesetz Gottes abweichen? Wer kann dann noch bestehen? Wen kann Gott erhalten? Werden nicht alle unter diesem Götzendienst zusammenbrechen und ihm verfallen? Und dann lautet die wunderbare Botschaft Gottes an Elia in Vers 18. Ich habe aber in Israel 7000 Mann oder 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und ihren Mund ihn nicht geküsst hat. Gott in seiner Gnade sorgt dafür, dass nicht alle in Israel Baal anbeten. Es gibt die wahren Anbeter Gottes zu jeder Zeit der Geschichte, die Gott am Leben erhält und die Gott trägt. Es gab immer einen Überrest im Volk Gottes, immer einen Rest, den Gott trägt. Es sind die Kinder der Verheißung, gerettet allein aus Gnade, nach der Wahl Gottes vor Grundlegung der Welt. Gott hat sich ein Volk erwählt, das ihn ehrt und liebt. Und diesen Überrest, das wahre Israel, erhält er am Leben. Es geht nicht unter. Auch wenn überall Götzendienst und Abfall scheint, diese sein Volk, diese seine Erwählten, diese Träger seiner Gnade, die erhält Gott, egal wie die Umstände sind, egal wie groß der Abfall ist. Gott erhält sie in seiner Gnade. Gott erhält sie in dem Glauben an ihn. Baal wird nicht triumphieren, weil Gottes Wort in Erfüllung gehen muss. Gott ist König und er wird sich ein Volk bewahren. Liebe Brüder, liebe Schwester, ich möchte hier zum Abschluss des Textes kommen. Der Gott, der dich schon in Ewigkeit geliebt hat, als du noch nicht geboren warst und der dich schon vor der Geburt dazu ausgesondert hat, dass du ihm gehören sollst, der dich in Christus geliebt und teuer erkauft hat, derjenige, dieser Christus, der sich mit dir verbunden hat, dieser Christus, er wird dich auch erhalten, egal wie die Umstände auch scheinen, egal wie groß die Übermacht des Feindes ist, dieser Gott, der in einen Bund mit dir getreten ist, der wird dich erhalten und tragen. Nicht aufgrund deiner Treue, nicht aufgrund deiner Werke, sondern aufgrund seiner Liebe zu dir. Aufgrund seiner Gnadenwahl, die er getroffen hat, aufgrund seiner Treue und seines unveränderlichen und unauslöschlichen Bunds, den er mit dir geschlossen hat in Christus Jesus. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich niemals verlassen. Er erhält deinen Glauben. Er ist es, der es tut. Und auch wenn du, wie Elia, am Leben verzagst, sei es aufgrund des Unglaubens, den du überall siehst, sei es aufgrund der Macht der Sünde, die du in deinem Leben siehst, dem Kummer über deine eigene Sünde, so muss Gottes Wort doch in Erfüllung gehen, wie wir es heute in Römer 11 gelesen haben. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. So darf ich dich heute neu auffordern und rufen, das Wirken Gottes in deinem Leben durch sein Wort zu suchen und darauf zu vertrauen. Nicht auf die großen Ereignisse, nicht auf diese großen Wunder, sondern darauf vertrauen, dass Gott durch sein Wort dich am Leben erhält und dich durchtragen wird. Er wird mit dir und mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen, denn er hat versprochen, dass die Pforte der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden können. Amen. Lasst uns beten. Wir stehen gern auf dazu. Christus, unser König, wir preisen dich und danken dir für dein wunderbares Wort. Danke dir, dass wir hier Elia so sehen durften, ein Eiferer für deine Ehre. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in gleicher Weise zu eifern für deine Ehre, in der Gemeinde, aber vor allem auch in unserem eigenen Leben. Und Herr Jesus, ich preise dich und bitte dich, dass du uns Gnade gibst und hilfst, zu vertrauen auf dein Wirken, auf deine Verheißung und auf dein Wort. Danke dir, dass du uns am Leben erhältst und trägst aufgrund deines Versprechens, aufgrund deines Wortes, aufgrund deiner Gnaden, weil aufgrund deiner Liebe sind wir sicher und geborgen und getragen. Danke dir, Herr, für dein Wort, das uns lebendig macht und das uns wieder Kraft schenkt, nachdem wir ermüdet waren. Richte du uns auf und schenk du uns weiter Vertrauen in deine große Macht und in dein Wirken. Amen.